Und wenn ich nicht sozusagen von zwei Präsidenten mittlerweile, die selber Fans davon sind, persönlich das auch machen, für Unterstützung gehabt hätte, wäre das auch eine faire Minderheitentümer geblieben, wahrscheinlich. Insofern kann man da auch sagen, das habe ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, und das ist jetzt gar nicht meteorologisch oder wissenschaftstheoretisch gemeint, in dem Fall heißt bei Naturwissenschaften lernen und liegen lernen. Weil dort gerade Pragmatismus herrscht, der überhaupt solche Sachen wie Open Access möglich gemacht hat, vor allem auch als Gründung von Zeitschriften etc. Schade, dass der Herr Herb nicht da ist, denn ich nach Durchsicht der Threads hätte ich schon einen Kontrapunkt setzen können zum Anfang, denn da war vom Altruismus die Rede, vom Wissenschaftsaltruismus. Ich glaube, Open Access ist genau das Gegenteil davon, es ist nackter Egoismus. Es appelliert an die Eigeninteressen von Wissenschaftlerinnen, von Förderorganisationen wie von Forschungsorganisationen und hat eigentlich wenig mit Altruismus zu tun. Und Ökonomen glauben sowieso, im Altruismus verstecken immer irgendwelche niederen Motive dahinter. Was das Problem, viele von Ihnen werden sich damit auskennen, der Herr Penner hat ja einige Sachen schon angeführt, die Sachen sind ja auch schon hoch und runter gekaut worden. Also wir haben ein gewisses doppeltes Subventionsproblem, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die öffentlich finanziert werden, deren Forschung öffentlich finanziert wird, Publikationen herausgeben, die wiederum von der öffentlichen Hand zurückgekauft werden müssen. Wir haben ein Kostenproblem. Die geballte Marktmacht der Verlage und der Zwang der öffentlichen Hand, deren Produkte abnehmen zu müssen, hat zu einer Preisexplosion, insbesondere in den 90er Jahren, geführt, die mittlerweile die Verlage auch selbst zugeben, also da überzogen haben. Dadurch entsteht auch in gewisser Weise ein Verfügungsproblem, nämlich dass die Rechte der Autoren, dass die Autoren ihre Rechte an die Verlage abtreten müssen. Und letztlich ein Zugangsproblem. Und den haben praktisch außer die ganz reichen Forschungsinstitutionen mittlerweile fast alle in der Welt. Das heißt nämlich, dass sie nämlich alle, nicht mehr alle notwendigen Publikationen überhaupt anschauen. Ganz geschweige von Schwellenländern oder Ländern in der dritten Welt, die überhaupt keine Zugang dazu haben. Das ist sozusagen, das werden viele von Ihnen kennen, das ist von einer Diskussionspapier des Wellcome Trust. Der klassische Publikationszirkel, wo angefangen mit den öffentlichen Fördergebern, also den Steuerzahlern, die einerseits die Forscherin finanzieren und andererseits die Bibliotheken. Die Bibliotheken, die ihren Service den Forscherinnen natürlich frei zur Verfügung stellen. Die Wissenschaftlerin wieder in Form von Publikationen oder als Tätigkeit als Editor oder Reviewer den Publisher kostenlos ihre Arbeit zur Verfügung stellen, die Bibliothek das von den Publishern zurückkaufen und der Profit landet bei den großen Publishern. Einige Fakten zum Zeitschriftenmarkt. Das ist ein bisschen veraltet, aber müsste ungefähr ein Jahr alt. Ich glaube, es gibt aber die Situation noch gut wieder. Diese Fakten, die Sie hier sehen können, sollen repräsentieren, aus welchem Konzentrationsprozess es bei den Zeitschriftenverlagen in den letzten Jahren gekommen ist. Erst jüngst im letzten Jahr sind zwei der großen Publisher, also gab es zwei Mergers von zwei der großen Publisher. Das hat natürlich, das ist die Gewalt der Marktmacht, mit denen sich öffentliche Bibliotheken auseinandersetzen müssen und deren Preis sozusagen auch der Steuerzahler tragen muss. Um das mal zu illustrieren, da gibt es eine nette Website von zwei Brüdern, den Brüdern Bergström, der eine ist Ökonomieprofessor, der andere ist Zoologe. Die haben sozusagen eine Berechnungsbasis, einen Preis. Leistungsindikator von Zeitschriften errechnet. Das kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen, aber die Grafik hier anwählen. Das sind Zeitschriften, die als Eye of Science gelistet sind. Man kann dann sozusagen den Titel der Zeitschrift hier angeben, sich dortieren nach Fachgebieten. Und dann stellt sozusagen diese Datenbank in Beziehung den Preis der Zeitschrift zum Wahrnehmungsgrad der Zeitschrift, also zum zum Zitationsaufkommen und macht dann sozusagen eine grobe Einschätzung, Good Value for Money, Medium Value for Money, Bad Value for Money. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, was die Konzentrationsprozesse auf dem Zeitschriftenmarkt betrifft, so kann man hier recht deutlich sehen, dass zwischen For-Profit und Non-For-Profit-Publisher ein Riesenunterschied besteht, was den Preis und die Leistung betrifft. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, dass Non-Profit-Publisher zu einem Fünftel des Preises eine doppelt so hohe Qualität erzeugen, im Durchschnitt. Was diese fünf, sechs Wissenschaftsdisziplinen betrifft. Okay, wie die Open Access-Bewegung entstanden ist, da kann ich, glaube ich, relativ schnell durchgehen. Im Prinzip ist das ganz nah an die Erfindung des World Wide Web geknüpft. Es war keine andere Idee dahinter, als dass man, als dass Physiker und CERN Wissenschaftsergebnisse, Daten so schnell wie möglich miteinander austauschen wollten. Im Prinzip ist das World Wide Web ein Hauptprodukt des Open Access, würde man sagen. Dann hat es dazu geführt, dass das einfach so wie die Anekdote über unseren Präsidenten, das habe ich ja schon immer gemacht, beschreibt, dass es ein gewisser Anarchismus gab. Die Leute haben einfach aus Eigeninteresse, nicht aus Altruismus, sondern aus Eigeninteresse ihre Sachen ins Netz gestellt, weil sie wollten, dass diese so schnell wie möglich gelesen werden. Das ist besonders in Wissenschaftsdisziplinen wie der Medizin oder der Physik besonders sehr wichtig. Da kennen Sie, da arbeiten 5, 6 Gruppen, die Sie alle kennen, an einer Thematik und die erste gewinnt und die anderen können verlieren. Und da ist es faktisch notwendig, dass man seine Ergebnisse oder die Ergebnisse der Gruppe so schnell wie möglich verbreitet. Ich kenne Gruppen auch hier in Österreich, die bezahlen das zum Teil aus ihrer eigenen Tasche bei Verlagen, dass die Zeitschriftenartikel schnell freigeschaltet werden. Dann die verschiedensten Erklärungen, die es dazu gab. Für uns damals wichtig die Berliner Erklärung, die der im November 2003 unterschrieben hat. 2 Jahre später ist dann, glaube ich, die österreichische Rektorenkonferenz gefolgt. Im Moment habe ich keinen Überblick, wer jetzt von österreichischen Institutionen noch unterschrieben hat, aber ansonsten sind, glaube ich, die meisten großen Wissenschaftsinstitutionen dort vertreten. Dann natürlich die Entstehung der Open Access Modelle in verschiedensten Formen, also Open Access Zeitschriften, beispielsweise eins der großen Vorzeigemodelle, natürlich die Public Library of Science, die mittlerweile 6 oder 7 Zeitschriften umfasst. Und auf Druck dieser Open Access Bewegung gibt es mittlerweile ein Umdenken, auch bei den großen Publishern, und die bieten, das heißt, ich gehe da in den Detail nochmal noch ein, es hat verschiedene Namen, aber im Wesentlichen läuft darauf hinaus, dass durch eine Zusatzgebühr der Artikel in der Zeitschrift selbst freigeschaltet wird. Daraus hat der FEF in den letzten, also seit 2003, schrittweise praktisch mit einer beabsichtigten Strategie. Es war von Anfang an eine pragmatische Strategie. Man beginnt darauf erstmal hinzuweisen. Dann beginnt man damit den Forschern Informationen zur Verfügung zu stellen. Dann beginnt man damit, sie aufzufordern, das zu tun. Und im letzten Schritt, wie wir es jetzt im Frühjahr gemacht haben, beginnen bei der Medikation verpflichtend. Alles funktioniert aber nur dann, wenn man auch gewisse Fördermöglichkeiten zur Verfügung stellt. Welche die Fördermöglichkeiten sind, darauf komme ich gleich. Beziehungsweise wurde das auch schon kurz erwähnt. Wichtig an der ganzen Sache, es ist ein sehr schrittweiser Prozess. Und in Österreich, also jetzt, ich kann jetzt nur für Österreich reden, ich kenne auch aus anderen, insbesondere kontinentaleuropäischen Ländern, ist diese Sache immer sehr zäh gelaufen. Wenn man von Anfang an, also gleich zum Anfang, nach der Unterzeichnung der Berliner Erklärung, wollten wir mit den österreichischen Universitäten und der Akademie der Wissenschaften eine gemeinsame Lösung finden. Das war unmöglich zu diesem Zeitpunkt. Deshalb haben wir gesagt, fangen wir mal selber an, Schritt für Schritt das wird seine Zeit brauchen. Und das, was wir tun können, werden wir tun und nachher werden die anderen nachmachen. Zum Schluss komme ich vielleicht darauf, dass jetzt der Zeitpunkt erreicht ist. Oder offensichtlich so sein wird, dass auch andere Interesse gefunden haben. So, ich habe hier mal die vier Varianten des Open Access dargelegt und möchte jetzt dazu kurz was schildern, vor allem noch die Fördermöglichkeiten, die der FDF anbietet, darlegen. Also zunächst die Form der Preprints. Preprints sozusagen die Selbstarchivierung von Working Papers vor der klassischen Veröffentlichung, also vom Peer Review Process in der Regel. Da wird wahrscheinlich der Herr Ambros dann darauf eingehen. In den Sozialwissenschaften gibt es ja eines der prominentesten dieses Research Network, das mittlerweile auch schon Geisteswissenschaften umfasst, wurde letztes Jahr oder auch Geisteswissenschaften ausgedehnt oder vor zwei Jahren. Auch mit einer gewissen Qualität, quantitativen Qualitätsprüfung, insofern, dass man dort dann Statistiken ablesen kann, wie oft ein Paper gedownloadet wurde, welches Ranking das hat, etc. Das wohl bekannteste oder das weit fortgeschrittenste ist Archive, der Preprint Server der Physiker mit Mathematik, Bioinformatik drin. Und diese Sachen werden in der Tat spielen großen Wert für das Zitierungsverhalten, weil hier werden sozusagen die ersten Informationen von Forschungsergebnissen preisgegeben, die Sachen werden auch extensiv schon zitiert. Das ist nicht unwichtig. Die zweite und wahrscheinlich wichtigste, immer noch wichtigste Form des Open Access ist die Selbstarchivierung von Beiträgen, die bereits im klassischen Organ veröffentlicht wurden. Also Ablage meiner Publikation auf einen, auf meinem Server, auf ein Repository, wo auch immer. Diese Sachen sind im Wesentlichen jetzt für den FDF als Förderorganisation problemlos. Das kann jeder tun, die sind, wenn Kosten entstehen, sind sie relativ gering. Das kann man aus seinem Projekt, aus einem normalen Projektmitteln, wenn man ein Drittmittelprojekt vom FDF hat, kann man das einfach finanzieren. Problematischer Kostenaspekt sind natürlich Open Access Zeitschriften, weil die sich ja in gewisser Weise tragen müssen und das können sie nur, indem sie Gebühren nehmen. Obwohl immer noch ein großer Teil von Open Access Zeitschriften ohne Gebühren funktioniert oder mit sehr geringen Gebühren. Das klassische Autor-Zahlt-Modell bedeutet dann, dass man halt eine Gebühr entrichtet, die sich jetzt so zwischen Durchschnittspreise zwischen 1800 und 2100, 2200 Euro im naturwissenschaftlichen Bereich bewegt. Da ist es bei uns so, bei WFF ist das eine Publikation aus einem WFF-Projekt, kriegen Sie dafür ein ganz normaler formlose Antrag per E-Mail, die Kosten zugestattet. Einzige Bedingung ist, das ist ein Organ, eine Zeitschrift, die im Peer-Review-Prozess gelaufen hat. Wenn es keine Peer-Review-Zeitschrift ist, steht Ihnen als einzige Alternative bei FDF-Förderung frei, das aus dem Projekt mit dem zu finanzieren. FDF-Projekte sehen in der Regel so aus, dass Sie eine Summe plus 5% bewilligt bekommen, also Sie stellen einen Antrag, Personalkosten, Reisekosten etc., bekommen auf diese Summe 5% aufgeschlagen und dann ist das ein Globalbudget. Damit können Sie faktisch tun und lassen Ihre Forschung, was Sie wollen. Wenn Sie also eine Publikation veröffentlichen wollen, die nicht das Peer Review Verfahren durchlaufen hat, kann man das auch so mit der FDF finden. Das war auch bisher auch schon mit den Büchern. Und als zweite Variante kommt jetzt hinzu, darauf werde ich nachher im Detail noch näher eingehen. Das hat verschiedene Namen. Ich habe hier Paid Open Access geschrieben, Springer nennt es Open Choice, das wären Sponsored Articles. Es handelt sich also darum, dass der Autor oder die Autoren ihren Artikel auf der Internetseite der Zeitschrift, die an sich klassisch veröffentlicht wird, also im Internet mit Tor Access, zahlbaren Zugang oder als Subskription in den Bibliotheken, da dass Sie dort einzelne Artikel freischalten lassen können, wenn Sie dafür bezahlen. Durchschnittspreis liegt im Moment bei 2.200 € pro Artikel. Zahlen wir, der FDF, auch aus der Werbung. Haben wir jetzt sogar die ersten Artikel für Geisteswissenschaften bezahlt, philosophischen Artikel. Und jetzt kommen zwei bei der Österreich-Belistik, die solche Sachen eingereicht haben. Großteil davon sind aber weiter in der Wissenschaft. Was bringt Open Access? Also wie gesagt, warum macht das der FDF? Der FDF macht das aus. Es gibt einen wesentlichen Grund, nämlich die Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse zu erhöhen. Forschungsförderungsorganisation ist daran interessiert, dass ihre Forschungsgelder vernünftig eingesetzt werden und dass das nachher auch einen Impact hat, den man vorzeigen kann. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Vorteile, die Open Access bringt. Die Geschwindigkeit der Veröffentlichungszeiten steigt. Die Kostenaspekte, ich bin nicht ganz so sicher, auch aus der Literatur her, ob es wirklich so viel Kostenersparnis bringt. Allerdings würde im Moment, wäre schon sehr geholfen, wenn es eine Stabilisierung der Anschaffungskosten für Publikationen gäbe. Wie auch viele neu entstandene Open Access Zeitschriften zeigen, erleichtert es den Marktzugang, insbesondere für kleinere Fächer interessant, dass man sich nicht mehr zwangsweise an einen großen Publisher wenden muss, um solche Zeitschriften zu betreiben, die eine große Logistik haben, sondern dass es offensichtlich mit relativ wenig Geld gelingen kann, solche Zeitschriften zu etablieren. Hochinteressant ist natürlich auch der Vernetzungsaspekt, also die Möglichkeit in Open Access Publikationen Visualisierungen, Verknüpfungen zu Daten etc. herzustellen. Da gibt es so Rollenmodelle wie die Living Reviews, die eine von diesen Living Reviews Governance heißt, glaube ich, die ist in Österreich auch verlegt wird von der Gerda Falkner. Europäische Integration an der ÖRB. Hintergrund oder Vorbild war die Living Reviews in der Physik, die am Max-Planck-Institut in Bonn und Potsdam veröffentlicht werden, die solche Aspekte mit integriert haben. Qualitätssicherung, es gibt die Möglichkeit, Qualitätsverfahren so mal noch zu steigern, indem man solche Sachen wie Open Peer Review einführt. Das heißt, dass die Community, die im Umkreis dieser Zeitschrift sich befindet, Stellungnahmen zu Gutachten schreiben kann, zu Artikeln schreiben kann und damit den Peer-Review-Prozess auch transparenter machen kann. Wissenschaftliches Fehlverhalten. Es wird oft argumentiert, dass durch das Open Access dem wissenschaftlichen Fehlverhalten, also dem Copy und Paste, die Tür und Tor geöffnet wird. Das kann schon sein, glaube ich. Andererseits ermöglichen Open Access aber auch eine einfache Aufdeckung. Und ich halte es auch für eine Legende, dass allein das Copy and Paste das wissenschaftliche Fehlverhalten steigert. Dazu wissen wir viel zu wenig über das wissenschaftliche Fehlverhalten in der Vergangenheit. Wie viele Publikationen, es gibt Schätzungen darüber, Grauschätzungen, wie viele Publikationen zum Beispiel im ostasiatischen Raum abgeschrieben wurden, schon vor Jahrzehnten, ohne dass es überhaupt jemand nachprüfen konnte, weil man halt der Sprache nicht mehr hinkriegt. Also da bin ich verzweifelt etwas, ob die Bedenken da überhaupt haltbar sind. Und aus unserer eigenen Praxis, und wir haben jetzt in den letzten Jahren auch in den geistigen Sozialwissenschaften des Öfteren mit wissenschaftlichen Fehlverhalten zu tun gehabt, die allein durch den freien Internetzugriff auf Publikationen möglich waren. Wenn man es halt gefunden hat, bestimmte Textpassage, die einem bei Durchlesen eines Antrags aufgefallen ist. Es sind natürlich alles nur so Stichproben, aber es bietet auch größere Möglichkeiten, kann auch eine abschreckende Wirkung. Probleme gibt es eine ganze Menge. Das erste ist ein Bewusstseinsproblem. Das ist Open Access und die Wahrnehmung der Wissenschaftler ist sozusagen korrespondiert mit der, mit dem Steuerzahler und der Wahrnehmung der Ausgaben durch den Staat. Wir zahlen einen großen Topf ein, aber sozusagen die Mechanismen, wie das Geld ausgegeben wird, sind relativ schleierhaft und interessiert sie dann auch nicht mehr groß. Das heißt, ein Wissenschaftler oder viele Wissenschaftlerinnen wissen zwar abstrakt, dass Publikationen Geld kosten, aber wie viel das kostet und wie sich die Kosten auch steigern, ist ihm oft nicht selbstbewusst. Es gibt das Reputationsproblem, kann man nicht wegdiskutieren. Das ist so. Wenn Sie heute in einigen Fächern eine bestimmte Stelle ergattern wollen, dann haben Sie ein Problem, wenn Sie in einer neu gegründeten Zeitschrift publiziert haben. Nur das Problem ist nicht, dass es komplex ist, das Problem ist, dass neu gegründete Zeitschriften. Also auch jede neu gegründete klassische Zeitschrift würde Ihnen ein Problem verursachen mit der Reputation, weil diese Zeitschrift, weil es Zeit braucht, um Reputation als Zeitschrift zu sammeln. Und mittlerweile sind wir jetzt 6-7 Jahre, seit die ersten Open Access-Zeitschriften publiziert wurden, und es gibt Erfolgsmodelle wie Public Library of Science, Biology, Spitzenentwickler aktuell in ihrem Bereich. Und es ist zu erwarten, dass das in absehbarer Zeit zwischen allen Wissenschaftsdisziplinen der Fall sein wird. Es ist sozusagen kein grundsätzliches Argument gegen Open Access, es ist ein grundsätzliches Problem mit jeder neu gegründeten Publikationsorgan, was zunächst erstmal Reputation sammeln muss. Dann gibt es ein Ressourcenproblem, natürlich. Die Mittel sind begrenzt an den Bibliotheken. Zusätzliche Mittel für Open Access aufzuwenden, wird sehr schwer sein, wenn es gut gelingt, die klassischen Universitätsbudgets, Bibliotheksbudgets in gewisser Weise umzuwidmen. Dazu komme ich nachher noch kurz. Archivierungsproblem gibt es aber auch für Bücher. Problematiken von Büchern, die vor einigen im 20. Jahrhundert angefertigt wurden, deren Papierqualität nicht allzu groß ist, gibt es im Moment aus Deutschland Schätzungen, dass für deutsche Bibliotheken über 3 Milliarden Euro aufgewendet werden müssen, um Bestände zu sichern. Also das sind alles keine grundsätzlichen Probleme, das sind Probleme, die es eigentlich schon immer gab, auch für klassische Publikationen. Business-Problem wäre mir noch wichtig. Ich bin grundsätzlich gegen eine Verteufelung der Interessen von Verlagen. Es muss legitim sein, dass ein Verlag mit Herausgabe von Zeitschriften Geld machen kann und darf. Es ist sozusagen der Kreativität der öffentlichen Fördergeber und Institutionen jetzt anheimgestellt, das so umzustellen, dass sie davon auch den größten Nutzen tragen. Das heißt, den Verlagen Finanzierungsmodelle, mit dem Verlag Finanzierungsmodelle auszuhandeln, die beiden Seiten gerecht. Kulturproblem, weil das Kulturproblem zeigt sich jetzt in dieser Veranstaltung. Die Korrelation Geisteswissenschaften plus Österreich und plus ein kontinentaleuropäisches Land senkt den Aufmerksamkeitsgrad für Open Access exponentiell. Das ist aber auch kein Problem, so eine Sache braucht halt Zeit. Ich war jüngst auf einer Veranstaltung mit der Akademie der Wissenschaften, die nach gut 5 Jahren hinbekommen hatten, dass der FDF eine Open Access Policy hatte. Das haben sie dann zu dem Zeitpunkt mitbekommen, als ein Informationsblatt für geförderte Projektanträge nicht mehr stand, wir fordern auf oder wir bitten sie, sondern wir verpflichten sie. Und zu dem Zeitpunkt war die ÖRW etwas, waren einige in der ÖRW etwas schockiert und haben dann von der Veranstaltung einen Brief bekommen mit mindestens 25 Punkten, warum das alles nicht geht. Und ich bin dann dorthin gegangen und habe gesagt, sie haben völlig recht, die Punkte gehen alle nicht. Da geht es dann um Abbildungen, Rechte, Dritte etc. Da kam ein bisschen das Kleinste, war es auch erzählt, was es nicht geht. Und dann habe ich gesagt, uns geht es aber erstmal darum, dort zu machen, wo es geht. Und da haben wir uns zum Beispiel diesen schon vorhin angesprochenen European Reference Index for the Humanities genommen. und das einfach mal recherchiert. Hat meine Mitarbeiter sind eine Menge Arbeit gemacht, aber es hat sich gelohnt. Hier geht es jetzt nicht darum, dass das A oder B Zeitschriften sind. Hier geht es einfach mal darum, geschaut zu haben, wie sieht es denn aus, wer lässt denn Open Access in der einen oder anderen Form zu. Und Sie sehen, es sieht in vielen Disziplinen gar nicht so schlecht aus, auch in den Geisteswissenschaften. Das hat in der Regel einen Grund, dass nämlich ein Großteil der Zeitschriften von großen Verlagen betreut werden. Also Taylor & Francis, Ripple Edge etc. Und die haben meistens eine Standard Open Access Policy, die für alle Zeitschriften gilt. Sodass dann erwartet werden kann, dass auch relativ viele Zeitschriften eine Open Access Policy haben. Und Sie sehen, dass es evolutionäre Anthropologie wird sicherlich kein speziell geisteswissenschaftliches Fach sein, aber mal abgesehen, Gender Studies, History and Philosophy of Science, Educational Sciences, Pedagogics, Philosophie haben relativ hohe Raten an Open Access. Und das ist sozusagen unser Standardargument. Uns geht es nicht darum, dass jetzt jeder Wissenschaftler sich hinstellt und mit seinem Buchverlag einen Rechtsstreit über Open Access anfängt. Das wird kommen. Das braucht Zeit. Uns geht es darum, dass die Leute es dort machen, wo es schon geht. Das ist in den Naturwissenschaften praktisch zu 90% der Fall. Oder praktisch nahezu zu 100. In einigen Sozialwissenschaften wie der Ökonomie oder der Psychologie auch. In den Geisteswissenschaften sieht es auch ganz so schlecht aus. Man muss bloß die Möglichkeit nutzen, und das ist hier im Falle der Geisteswissenschaften ein Kultur- und Informationsproblem. So, jetzt noch zwei Punkte, auf die ich vielleicht ausführlicher eingehen möchte. Was haben wir im Moment vor? Und wie zu sagen, mit Weihnachten ist, was würden wir uns wünschen? Ich bin im Moment in Verhandlungen mit der Sevier, dem Verlagshaus, um eine einheitliche Regelung für FAF-Publikationen zu bekommen. Die wird ungefähr so aussehen. Also auch was abschließend wissen wir noch nicht, das müssen unsere Gremien dann entscheiden, aber das ist im Moment die Vertragsverhandlung. Wenn Sie eine Publikation bei Ihrem Verlag einreichen, dann unterschreiben Sie in der Regel so ein Transfer Agreement, wo Sie auch Ihre Rechte abtreten. Und da wird dann auch, müssen Sie auflisten, wer der Fördergeber war, was das Projekt immer ist etc. Das kann Elsevier uns liefern. Die werden uns einmal im Vierteljahr eine Liste schicken mit Zeitschriften. Zeitschriftenartikel, die aus dem FAF-Projekt gefördert wurden, und wir überprüfen das, ob das stimmt, und zahlen Elsevier die Summe von 2.200 im Durchschnitt Euro, und Elsevier stellt diese Artikel Open Access auf ihre Webseiten. Bei biomedizinischen Artikeln wird sie sogar diese noch in Puppet Central, also den großen Repository der Biomediziner, ablegen. Das starten wir also mit Versuchen und schauen dann, ob wir es mit anderen großen Publishern auch machen können. Das ist nichts Neues. Man konnte das jetzt schon. Man musste als Antragsteller halt sagen, ich habe bei Elsevier veröffentlicht, die haben so eine Open Choice oder Sponsored Article Option, bitte überweist mir das Geld, dann haben wir es auch gemacht. Da ist nicht allzu viel rumgekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Also, mehr als 50.000 Euro im Jahr haben wir bisher nicht ausgegeben für Open Access Zeitschriften, für Sponsored Articles und sowas. Uns geht es darum, es den Wissenschaftlern ein bisschen einfacher zu machen. Die Barriere dann, wenn man erstmal veröffentlicht hat, dann nochmal einen kleinen Zusatzantrag zu schreiben, scheint relativ hoch zu sein. Elsevier macht so schätzungsweise am Zeitschriftenmarkt 25% aus. Wir haben 2.500 Zeitschriften. Und wer eine schon ganz gute Abdeckung ist, wird uns wahrscheinlich 900.000 bis 1 Million Euro kosten. Ja. Wenn man alle Peer-Review-Beiträge aus FAF-Projekten automatisch finanzieren würde, sodass die Open Access gestellt werden würden, hätten wir schätzungsweise 5%, 5 Millionen Euro Schätzung, also grobe Schätzung. Das entspräche ungefähr 2,5%, 2 bis 2,5% des Budgets des Was wir im Moment diskutieren, ist diese Form der Zusatzfinanzierung für Open Access Publikationen zu erweitern, nicht nur auf peer-reviewte Zeitschriftenartikel, sondern auch auf Sammelbandbeiträge und Personal Proceedings. Voraussetzung ist aber auch hier Peer-Review-Verfahren. Warum ist dieses Peer-Review-Verfahren so wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil es eine zusätzliche Finanzierung ist, es ist zusätzliches Geld. Wir müssen in irgendeiner Art und Weise sicher gehen, dass wir, dass die Sachen einigermaßen, Durchschnitt einigermaßen okay sind, die wir dann zusätzlich finanzieren. Deshalb ist das Peer-Review-System wichtig. Es gibt im Übrigen diese Form der zusätzlichen Finanzierung, die ist beim FAF schon seit über 25 Jahren. Klassischerweise ist es in der Biologie oder Medizin waren immer sogenannte Submission Fees und Page Charges. Also beispielsweise, wenn Sie eine hochauflösende farbliche Abbildung in einer Fachzeitschrift gehabt haben, dann mussten Sie das zusätzlich bezahlen. Das haben wir hier schon wieder bezahlt und haben dieses Modell praktisch nur auf Open Access ausgeweitet. Nächste Baustelle: Buchverlage. Um Ihnen die Situation vielleicht mal zu schildern, was sich dann ins Fördergeber. Der FEF hat die sogenannten selbstständigen Publikationsförderungen, das sind Bücher. Er hat dazu ein eigenes Peer-Review-System eingerichtet, weil praktisch kein Buchverlag in Österreich und ganz wenigstens in Deutschland Peer-Review-System besitzt. Die ÖAW behauptet von sich einzusetzen, im Zweifel ist es, handelt sich wohl eher um ein In-house-Buchverlag. Ein Buch kostet im Durchschnitt, also maximal kann für 8.000 Euro beantragt werden. Ja. Logischerweise stellt fast jeder Verlag einen an und haben wir 8.000 Euro. Wir haben die Summe vor 3 oder 4 Jahren gedeckelt, weil die damals in uns endlich explodiert sind. Wir hatten eine Durchschnittssumme von 15.000 Euro pro Buch, also praktisch ein Kleinwagen für die Publikation eines Buches. Es hat einen riesen Aufschrei unter den Verlagen gegeben. Wir haben alle gesagt, wir gehen am nächsten Tag bankrott, wenn das kommt. Ja, ich glaube, die meisten wissen. Die Idee ist nun, also wir wollen natürlich die Verlage nicht sozusagen in den Bankrott treiben. Die Idee ist nun, wenn wir das schon machen, wenn wir 8.000 Euro pro Buch finanzieren, was okay ist, dann könnte doch die nächste Idee sein, gut, dann mit dem Verlag eine Vereinbarung zu finden, wir bezahlen euch noch 2.000 oder die Summe X dazu, wenn ihr dieses Buch dann auch frei im Internet zugänglich macht. Das ist die Vereinbarungsbasis. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen. In der einen oder anderen Form werden wir uns möglicherweise überlegen müssen, weil das, was der Herr Brenner angesprochen hat, kann ich nur bestätigen. Es scheint offensichtlich bei vielen Verlagen ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich ab dann, wenn ich das Buch amortisiert habe, durch öffentliche Gelder und durch ein paar Verkaufszahlen, steht faktisch überhaupt kein Interesse mehr, das Buch zu verkaufen. Die ÖAW hat Riesenlagerbestände mit den Publikationen, senkt faktisch jedes Jahr den Preis ihrer Publikationen, weil sie die nicht mehr loswerden. Insofern besteht da wirklich ein Marktproblem. Und wir müssen hier zumindest für unsere Publikationen die wir beeinflussen können, was tun. Die nächstgrößte Baustelle sind Forschungsdaten. Das wird noch weitaus komplizierter als Publikation. Was meine ich damit? Es meint, dass Daten, die aus Forschungsprojekten, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, auch frei zugänglich gemacht werden sollten. Nach der Erstbenutzung durch die damit Forschung betrieben haben. Sogenannte Forschungsprimärdaten. Warum? Der eine Grund ist derselbe wie bei Open Access, das wird mit öffentlichen Geldern bezahlt. Der zweite Grund ist natürlich wichtiger, es geht um Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen. Viele sagen, werden Sie, wenn Sie in empirischen Wissenschaften heute arbeiten, haben Sie auch das Problem, dass Sie interessanten Artikel lesen, aber leider keinen Zugriff auf die Primärdaten bekommen, also die Daten erstens nicht reproduzieren können und zweitens auch nicht selber mit den Daten weiterarbeiten können, um andere Analysen zu machen. Hier gibt es schon einige Lösungen und auch einige Politiken in den USA, die NIH, also das National Institute of Health, hat solche Regeln, bezieht sich aber sehr eng auf den biomedizinischen Bereich. Es gibt Zeitschriften, da können Sie heute gar keinen Zeitschriftenartikel mehr einreichen, ohne dass Sie die Primärdaten ablegen. Das sind aber alles sozusagen sehr disziplinspezifische Fragen. Und da wollen, und unsere große Problematik am FAF besteht darin, dass wir ja alle Gebiete abdecken müssen, also auch die Geisteswissenschaften. Und da das ist eine sehr komplexe Materie, aber im nächsten Jahr werden wir uns damit intensiv beschäftigen, auch uns juristischen Rat holen. Und Ende 2009, Anfang 2010 werden wir versuchen, eine konsistente Politik dafür aufzulegen. Ja, was würde man sich wünschen, wenn man sozusagen an die österreichische Situation im Moment wünschenswert wäre, natürlich eine einheitliche Open Access Policy aller großen Forschungs- und Förderorganisationen, also der Universitäten. Da gibt es schon erste Interessen der österreichischen Universitätskonferenz, die sich der Sache jetzt irgendwann im Herbst wieder annehmen möchte und da so eine Politik verabschieden will. Zweitens wäre natürlich wünschenswert, wenn die einzelnen Forschungsinstitutionen für ihre Wissenschaftlerinnen Regeln für Open Access formulieren, inklusive Regeln für Ablagen. Und eine letzte Idee, gerade was den Buchmarkt betrifft und hier insbesondere den geisteswissenschaftlichen Buchmarkt, wäre sowas wie eine Austrian Academic Press zu gründen, die den Open Access Gedanken dann auch übernimmt. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, in letzter Zeit sind im deutschsprachigen Raum diese kleinen Universitätsverlage aus dem Boden gestampft worden. Jede Universität gründet jetzt ihren eigenen Universitätsverlag, da werden verschiedenste Dinge veröffentlicht, auch zum Teil Open Access. Allerdings mangelt es diesem System, wie auch in den kontinentaleuropäischen Geisteswissenschaften üblich, an einem Qualitätsprüfungssystem. Und was man sich vorstellen könnte, wäre, das auf einer nationalen Ebene zu binden, ein normales Peer-Review-Verfahren einzuführen, wie es für Bücher allein im sächsischen Raum seit Jahrzehnten üblich ist, und diese Sachen dann auch Open Access anzubieten. Es wird, braucht man sich keine Illusion zu machen, es wird ein beschränktes Angebot für ein relativ kleines Land wie Österreich. Aber wenn man das konzentrieren würde, glaube ich, hätte das eine weitaus größere Strahlkraft als diese Politik, die jetzt betrieben wird, wo jede Universität ihren eigenen Universitätsverlag schafft. Ressourcen dafür oder die Infrastruktur dafür gibt es schon, praktisch der Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat das. Allerdings fährt er mit seiner eigenen Publikation der Rechte eine sehr restriktive Politik. Ja, vielen Dank, das war's.
Ja, vielen Dank, das war sehr viel. Teilweise bin ich fange mit einer Frage an, die noch relativ weiter zum Schluss, und zwar mit dem Zugänglichmachen der Ausgangsdaten. Und so habe ich mir überlegt, wie Sie das vorgetragen haben, wie das für die geistigen Sozialwissenschaften aussehen könnte. Also wenn man das Modell kommt ja sicher nicht daher, sondern eben aus empirischen Wissenschaften. Und es macht aber im Prinzip ja genauso viel Sinn, also für historisch arbeitende Wissenschaften dann wieder auch. Und also im Prinzip frage ich mich, ob das gangbar wäre, dass beispielsweise, wenn ich für einen Aufsatz Wochen im Staatsarchiv verbringe und eben Dokumente, alte Tagebücher und